grundsätzlich möchte ich mal festhalten, dass der Netzanschluss auch in unserer Region jetzt in Süddeutschland gerade durch den großen Zubau von Photovoltaikanlagen zum Nadelöhr und zum Flaschenhals sich entwickelt für die Energiewende.
Wir sehen nach wie vor an EEG-Anlagen weiterhin eine hohe Zahl, aber die Speicheranfragen, die haben jetzt in der letzten Zeit, also eigentlich so seit dem Jahreswechsel, da ist es richtig hochgelaufen und seitdem sehen wir da eine sehr hohe Anzahl an Anfragen. Und deswegen war das jetzt ein ganz schönes Instrument tatsächlich für uns, ein Standortsignal zu senden und das Netz da nachzuverdichten, wo wir halt noch Kapazitäten frei haben. Die Anlagen haben im Januar ihre Zusage für den Netzverknüpfungspunkt bekommen und im Herbst wollen wir in Betrieb gehen und dann können die Anlagen auch eben dort einspeisen. Also von daher, das ist schon zeitlich eigentlich relativ schnell und wenn man sich an anderer Stelle anschaut, wie lang es im normalen Prozess dauert, ist es deutlich länger.
Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Ein Netzanschluss für sein erneuerbare Energienprojekt zu finden, ist in Deutschland nicht ganz leicht. Wer beim Netzbetreiber anfragt, erhält den nächsten verfügbaren Punkt zugewiesen, der kann aber unter Umständen mehrere Kilometer entfernt sein und das Projekt dann unwirtschaftlich machen. Viele Projektentwickler verwenden deshalb Energie darauf, genau Projekte an der richtigen Stelle zu entwickeln, um einen Netzanschluss zu erhalten, der in der Nähe liegt und schnell verfügbar ist und nicht erst noch den Bau eines eigenen Umspannwerks erfordert. In dieser Situation kommen zwei Netzbetreiber, die LEW und das Bayernwerk, auf eine interessante Idee. Sie erweitern zwei Umspannwerke von sich aus mit dem Ziel, dass sich Projektentwickler genau dort um einen Netzanschluss bewerben. Die Unternehmen haben auf diese Weise die Kapazitäten in einer Auktion Anfang des Jahres bereits vergeben und am Umspannwerk der LEW wird sich nun eine ganz interessante Mischung aus Photovoltaik, Wind- und Batteriespeicherprojekten ergeben mit einer Überbauung von 60%. Wir wollen heute darüber sprechen, ob diese Methode geeignet ist, das Problem der knappen Netzanschlüsse zu verringern, die Energiewende zu beschleunigen und das Netz noch gezielter auszubauen und auszulasten. Dafür spreche ich heute mit Barbara Plura. Sie ist Asset Managerin und technische Netzplanerin bei der LEW Verteilnetz und sie hat täglich mit Anfragen für Einspeiseanlagen zu tun und wollte gemeinsam mit ihrem Team ein neues Verfahren testen, von dem alle Seiten beim Netzanschluss profitieren können. Herzlich willkommen, Frau Plura, und willkommen im Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Mein zweiter Gast ist Thomas Schultheiß. Er ist Leiter der Projektentwicklung bei Wensol und er ist einer derjenigen, die einen Netzanschluss am neuen Umspannwerk zugesprochen bekommen hat. Hallo, Herr Schultheiß.
Hallo, Frau Lichtner, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
Wir reden ja heute über das Projekt, dem Sie den schönen Namen Einspeisesteckdose gegeben haben. Wir haben bei PV Magazine auch schon darüber berichtet und die Bewerbung um die freien Anschlusskapazitäten ist ja inzwischen abgeschlossen und Sie haben vermeldet, dass 7 Projekte mit insgesamt 126 Megawatt erfolgreich waren, die sich jetzt die verfügbare Anschlussleistung von 80 Megawatt teilen. Sind Sie mit dem Ergebnis des Verfahrens, so wie es gelaufen ist, zufrieden, Frau Plura?
Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben uns sehr über das große Interesse und die hohe Anzahl an Anfragen gefreut. Und wir fühlen uns jetzt natürlich auch darin bestätigt, dass wir mit der Einspeisesteckdose genau den Nerv der Zeit getroffen haben.
Wie hoch war das Interesse insgesamt?
Insgesamt hatten wir 20 Anfragen mit einer Gesamtleistung von 420 MW, also mehr als dem Fünffachen der gebauten Trafoleistung.
Hat Sie überrascht, dass da so viele Bewerbungen so schnell eingegangen sind? Die Projektierer hatten ja nicht viel Zeit, nur 6 Monate, um sich auf diese Bewerbung vorzubereiten.
Nee, wir hatten schon mit einem hohen Interesse gerechnet, weil aus der Branche kommt auch immer wieder das Signal, dass sich Projektierer die Veröffentlichung von freier Kapazität wünschen. Und genau das haben wir jetzt mit der Einspeisesteckdose ja getan. Wo wir allerdings schon ein bisschen überrascht waren, ist, dass sich so viele Batteriespeicher auch beworben haben.
Können Sie sagen, wie viel das insgesamt waren?
Ja, insgesamt haben sich 13 Speicherprojekte auf die Einspeisesteckdose beworben.
Also mehr als Wind- und Photovoltaikanlagen?
Genau, also das ist eben gerade so der Trend, dass sich viele Speicher bewerben und das haben wir auch in diesem Projekt gesehen.
Herr Schultheiß, wie war das bei Ihnen? Hat Sie der straffe Zeitplan, der ja dahinter stand, in Stress versetzt?
Nein, ganz im Gegenteil tatsächlich. Wir waren sehr froh über den klaren Zeithorizont zu der Bewerbung und auch zum Datum, zum anvisierten Datum der Inbetriebnahme der Einspeisesteckdose, nachdem wir bereits Netzanmeldeunterlagen für ein baureifes Projekt in der Schublade mehr oder weniger hatten. Wir haben vor Ort ein Projekt in der gleichen Gemeinde, wo auch das Umspannwerk sich befindet, haben da aber einen Einspeisepunkt an einem weiter entfernten Umspannwerk zugewiesen bekommen, der für das Projekt nicht wirtschaftlich darstellbar gewesen wäre. Dementsprechend haben wir den Austausch mit LVN gesucht, nachdem ja vor Ort ein aus unserer Sicht prädestiniertes Umspannwerk liegt, an dem auch schon ein weiteres Solarparkprojekt von uns einspeist. Und da haben wir dann die Mitteilung bekommen, dass zur jetzigen Zeit keine Kapazität verfügbar wäre, aber mittelfristig die Einspeisesteckdose realisiert werden soll. Und dementsprechend waren wir sehr glücklich darüber, dass wir hier eine klare Zeitschiene genannt bekommen haben, um das Projekt tatsächlich auch verwirklichen zu können.
Und Sie haben sich mit einem Photovoltaikprojekt beworben, ne?
Wir haben uns mit einem Speicherprojekt und einem Solarprojekt beworben.
Und für was haben Sie den Zuschlag bekommen?
Wir haben den Zuschlag für einen 15 Megawatt großen Solarpark bekommen.
Wenn Sie sich schon vorher in der Gegend auskennen, da auch schon andere Projekte haben, wussten Sie, dass da so viele Projekte praktisch schon antragsreif waren, also dass da so viel zusammenkommen kann in so kurzer Zeit?
Also insgesamt war der Andrang und das große Interesse für uns tatsächlich auch sehr überraschend. Wir haben natürlich die Aktivitäten in der Umgebung verfolgt. Wir wussten natürlich durch unser eigenes Projekt in der benachbarten Gemeinde der Stadt Tannhausen, dass hier kein weiterer Solarpark kommen kann, nachdem die Potenzialgebiete der Stadt bereits belegt waren. Auch in der Standortgemeinde Balzhausen gibt es eine Flächenlimitierung von 10 Hektar, die die Kommune für Photovoltaik bereitstellt. Hier haben wir mit unserem Projekt die Fläche bereits auch ausgeschöpft und waren zu dem Zeitpunkt bereits am Ende des Bauleitplanverfahrens angelangt. Dementsprechend waren wir da eng dran und wussten mehr oder weniger Bescheid. Es ist tatsächlich aber trotzdem überraschend, dass sich doch mehrere PV-Projekte und auch ein Windprojekt beworben haben in der Region. Das kam tatsächlich für uns überraschend.
Wenn Sie das hören, Frau Plura, wie war das bei Ihnen? Hatten Sie sich vorher mit den Gemeinden abgestimmt, wie viel da überhaupt noch gebaut werden kann in der Umgebung?
Ja, wir waren in enger Abstimmung mit den Gemeinden und eben auch über die verfügbaren Flächen. Genau, und das hat ja auch was mit der Größe, wie wir die Einspeisesteckdose ausgelegt haben, zu tun, was eben realistisch ist in dieser Region.
Und die Flächen, die die Gemeinden schon ausgewiesen haben, reichen die jetzt, um die neuen Projekte zu bauen?
Genau, die reichen, um die neuen Projekte zu bauen. Also die Projekte, wo jetzt auch ihre Zusage bekommen haben, die sind auch alle realistisch. Also genau, da sehen wir eine sehr hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit.
Woran können Sie das festmachen? Also wie können Sie die Umsetzungswahrscheinlichkeit dieser Projekte bewerten?
Zum einen haben wir ja Mindestanforderungen an Unterlagen, die die Projekte schon bei ihrer Bewerbung mit einreichen müssen, damit sie überhaupt berücksichtigt werden. Das hat jetzt ja in den letzten Jahren eben schon gezeigt, dass wenn man das anfordert, das erhöht die Ernsthaftigkeit der Anfragen schon deutlich. Und hier bei der Einspeisesteckdose haben wir jetzt den Sonderfall, dass der Netzverknüpfungspunkt von vornherein klar ist. Das heißt, die Projekte können ja von vornherein beurteilen, ist es wirtschaftlich für sie oder nicht. Daher wird es einfach auch keinen Sinn machen, sich um die Bewerbung zu bemühen, wenn da kein ernsthaftes Interesse dahinter wäre. Im Nachgang haben wir mit allen Projekten jetzt schon gesprochen und es hat uns auch nochmal darin bestärkt, dass die Ernsthaftigkeit sehr hoch ist und dass wir davon ausgehen im Moment, dass alle Projekte, die ihre Zusage bekommen haben, auch umgesetzt werden.
Welche Unterlagen mussten die Projekte im Vorhinein schon einreichen?
Was für Unterlagen eingereicht werden müssen, hängt ein bisschen von der jeweiligen Technologie oder der Anlagenart, die gebaut werden soll, ab. Das Wichtigste ist wohl der Pachtvertrag, der mit eingereicht werden muss, weil ja, dass die Fläche gesichert ist, ist jetzt mal das größte Kriterium und dann einfach noch die technische Beschreibung, die jeweils in dem Projekt dahinter liegt.
Und wie ist es mit den Batteriespeicherprojekten? Was müssen die noch vielleicht an zusätzlichen Unterlagen liefern, damit das funktioniert? Ich meine, die brauchen ja auch wahrscheinlich eine Genehmigung, wasserrechtliche Genehmigung, Lärmschutzgenehmigung, was auch immer alles damit zusammenhängt.
Das fordern wir tatsächlich alles nicht, sondern wir fordern da nur den Pachtvertrag für die Bewerbung. Die Speicher bekommen dann ein Netzanschlussangebot von uns und in dem sind dann nochmal die Bedingungen auch genannt, zum Beispiel, dass die Speicher im BKZ anzahlen müssen, damit sie dann auch wirklich ihren Netzverknüpfungspunkt weiterhin gesichert haben. Genau, und das ist dann eigentlich so der große Punkt für uns, dass wir uns sicher sein können, wenn dieser BKZ gezahlt ist, das ist ja doch eine relativ hohe Hürde, dann wird das Projekt auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit umgesetzt.
Der BKZ ist der Baukostenzuschuss, den Großspeicher in Deutschland leisten müssen, um sozusagen ihren Ausbau mit zu finanzieren. Welche Projekte mussten Sie denn ablehnen? Wonach wurde da entschieden?
Die Auswahl ist nach der Reihenfolge erfolgt, in der sich die Projekte beworben haben. Wir haben dann geprüft, ob eben noch genug freie Kapazität vorhanden ist für die jeweiligen Projekte und für die, wo dann ja leider nicht mehr genug da war, die mussten dann eine Absage von uns erhalten.
Sie hatten ja im Vorhinein gesagt, dass Sie auch besonders innovative Projekte fördern wollten. Hatten sich da innovative Projekte beworben, auf die das zutrifft?
Ja, genau. Also das, zum Beispiel für PV-Anlagen war das Kriterium, dass sie maximal 70% ihrer Gesamtleistung ins Netz einspeisen. Fast alle Projekte tatsächlich, die sich beworben haben, haben sich innerhalb des Innovationszeitraums beworben. Also wir haben die erste Woche quasi die Bewerbung nur für die Anlagen geöffnet, die sich mit diesem Innovationskriterium bewerben und erst danach eben für die restlichen Anlagen. Genau, und wirklich der Großteil, also fast alle Anlagen, die jetzt eine Zusage bekommen haben, haben auch diese Innovationskriterien erfüllt.
Und was passiert mit dem, also was machen die Solaranlagen mit dem Strom, den sie jetzt nicht einspeisen können? Regeln sie den ab?
Die Anlagen können zum Beispiel schon vom Bau her ihre Anlagen so bauen, dass sie nicht die volle Spitze in der Mittagszeit haben. Also durch so eine Ost-West-Ausrichtung könnte man das schon ein bisschen steuern, dass man nicht die volle Modulleistung eben in der Mittagsspitze sieht. Ein weiterer Punkt sind natürlich Grünstromspeicher, mit denen man die Einspeisung zeitlich halt etwas verschieben kann. Oder man kann eben dann diese Spitze auch abregeln. Auch das kann durchaus wirtschaftlich sein, weil die Energie, die dabei verloren geht, auch sehr überschaubar ist.
Was haben Sie gemacht, Herr Schultheiß? Waren Sie auch im Innovationszeitraum?
Genau so war es. Wir haben die 70%-Regelung beansprucht und haben eine Ost-West-Anlage gebaut. Wir haben ja das große Glück in Bayern, dass wir am 6. Januar noch Feiertag feiern dürfen und die Bewerbungsfrist dann am 7. Januar begonnen hat. Mein Kollege, der für den Speicher zuständig war, und ich waren pünktlich um 0 Uhr vorm Laptop gehockt und haben auf den Button gewartet zum Einspeiseportal. Irgendwann früh morgens um 7:30, meine ich, konnten wir dann darauf zugreifen, hatten dann noch gewisse Hürden, was die Dateimenge und Größe anbelangt, zu überbrücken. Und dann konnten wir auch den Innovationszeitraum nutzen dafür.
Na, da haben Sie sich ganz schön Mühe gemacht. Waren Sie denn der Erste, der es geschafft hatte, Frau Plura?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das datenschutztechnisch so rausgeben dürfen tatsächlich.
Okay. Wenn Sie jetzt diese Projekte sehen, die Sie alle ja schon zugesagt haben und die Sie auch schon gesprochen haben, in welchem Umkreis würden Sie sagen, um das Umspannwerk, werden die jetzt gebaut voraussichtlich?
Genau, also die Flächen, die stehen eigentlich alle schon fest. Die sind auch mit den Gemeinden schon überall so abgesprochen. Die meisten Anlagen sind sehr nah um das Umspannwerk. Gerade die Speicheranlagen sind alle direkt angrenzend ans Umspannwerk. Auch die PV-Anlagen sind ja in der Nähe, genau. Die Windanlage ist die, wo am weitesten entfernt ist, ein bisschen über 9 Kilometer entfernt ist die.
Und das betrifft jetzt alles dann quasi die Gemeinde Balzhausen, richtig?
Nee, auch die umliegenden Gemeinden sind betroffen. Also natürlich ist Balzhausen am betroffensten. Daneben sind es noch die Gemeinden Tannhausen, Kirchheim und Neuburg.
Wie ist die Stimmung in Balzhausen, Herr Schultheiß? Hatten Sie den Eindruck, dass die Leute jetzt so viele erneuerbare Energienprojekte eher begrüßen? Oder gibt es da aus Ihrer Sicht Widerstände vor Ort?
Absolut gar nicht im Bereich der Photovoltaik tatsächlich. Das hängt sicherlich auch mit der Flächenlimitierung zusammen, die der Gemeinderat sich auferlegt hat. In Berührung mit Windenergie ist die Gemeinde nicht gekommen, nachdem hier kein rechtskräftiges und auch kein in Aufschwung befindliches Vorranggebiet geplant wird. Das Thema Speicher kocht natürlich aktuell etwas hoch durch die schiere Menge an Anfragen, die auch nicht zuletzt den Gemeinderat dann tangieren. Da sind verschiedene Zeitungsartikel in der jüngeren Vergangenheit erschienen, die jetzt keinen Widerstand befürchten lassen, aber doch eine tiefere Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema erneuerbare Energien. Ich kann für unseren Solarpark sprechen, dass hier von Anfang an eine ganz hohe Zustimmung im Gemeinderat vorherrscht und aus der Bevölkerung uns bisher keine negativen oder besorgten Stimmen erreicht haben. Wir haben natürlich auch, das gehört zu unserer Unternehmensphilosophie dazu, eine Bürgerbeteiligung vorgesehen an dem Solarpark. Die können wir aber auch erst verbindlich kommunizieren und auch mit Zahlen unterfüttern, wenn wir dann Richtung Inbetriebnahme gehen können, damit wir auch verlässliche und seriöse Zahlen in der Bevölkerung publik machen können.
Na, das Umspannwerk wird ja auch wahrscheinlich nicht direkt im Ort liegen, sondern ein Stückchen außerhalb, oder?
Tatsächlich liegt es am nördlichen Ortsrand direkt dran.
Also kann man sehen und hören sozusagen.
Hören müssen Sie einschätzen, Frau Plura, wie laut kann ein Umspannwerk werden?
Ja, also wir müssen da schon die Zahlen für die Geräuschbelästigung immer im Blick haben, aber genau, ein Umspannwerk, ja, so ein leichtes Brummen ist zu hören, wenn man direkt drinsteht, aber ich denke, dass da jetzt keine große Belästigung erfolgt.
Warum haben Sie sich entschieden, genau dieses Umspannwerk in Balzhausen zu erweitern?
Wir haben verschiedene Kriterien herangezogen, um den Standort zu bestimmen. Das war eine Kombination aus, in der Region soll die Nachfrage groß genug sein, die eben noch nach Anschlusskapazität suchen. Und die verfügbare Netzanschlusskapazität ist eben schon sehr stark ausgereizt, dass wir hier eben einen möglichst hohen Hebel erreichen. Dann ein weiteres Kriterium war noch das überlagerte Netz, also das Hochspannungsnetz. Wo sind hier noch freie Kapazitäten, dass man auch ja die Umspannwerkserweiterung so ohne weiteres vornehmen kann und nicht noch auf einen ja langjährigen Ausbau im Hochspannungsnetz warten muss. Wir wollten das Projekt ja schnell umsetzen und schnell neue Kapazität schaffen. Und da hätte es jetzt keinen Sinn gemacht, wenn man so eine Hochspannungsnetzausbaumaßnahme eben vorweg noch vornehmen muss. Genau. Und deswegen war das jetzt ein ganz schönes Instrument tatsächlich für uns, ein Standortsignal zu senden und das Netz danach zu verdichten, wo wir halt noch Kapazitäten frei haben. Und ich denke, alle Seiten profitieren da jetzt davon.
Die neuen Projekte, die speisen ja dann praktisch direkt in die Mittelspannung ein.
Richtig, genau.
Und wenn zu viel Strom da ist für die nähere Umgebung, würde es dann in die nächsthöhere Spannungsebene abgegeben werden?
Genau, dann muss es über die überlagerten Spannungsebenen verteilt werden, dahin, wo dann Strom gebraucht wird. Dadurch, dass es sich um eine sehr ländliche Gegend handelt, ist es in der Regel so, dass halt in die städtischeren Regionen die Energie irgendwie gebracht werden muss.
Und Sie haben jetzt das Umspannwerk um 80 Megawatt erweitert, ja?
Genau, wir haben einen 80 MVA-Trafo da reingebaut. Genau.
Und warum nicht noch mehr?
Ja, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, dass man auch so eine Region nicht überfordern darf mit dem Zubau an Anlagen. Und ich denke, die Größe, die passt jetzt relativ gut tatsächlich in die Region.
Wie ist das eigentlich auf der Niederspannungsebene? Sind da auch schon sehr viele Photovoltaikanlagen am Netz? Also oft ist es ja auch so, dass praktisch gerade in kleinen Gemeinden im Süden so viel Photovoltaikstrom entsteht in der Mittagszeit, dass der auch sozusagen in Richtung Mittelspannung abfließen muss.
Ja, wir sehen grundsätzlich in der Niederspannung auch sehr viel PV-Einspeisung. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das da auch mit reinspielt und die Netzkapazitäten auch schon auslastet.
Bis wann müssen denn die Projekte jetzt fertig sein? Gibt es da ein Enddatum?
Die Anlagen haben jetzt alle eine Reservierung für ein Jahr bekommen. Das heißt, innerhalb dieses Jahres sollten sie eigentlich ans Netz gehen. Wenn es nicht möglich sein sollte, dann müssen sie uns einen Baufortschritt vorweisen und dann kann der Reservierungszeitraum entsprechend auch verlängert werden.
Herr Schulte, schaffen Sie das?
Wir könnten tatsächlich morgen einspeisen. Wir wären schon soweit. Unser Solarpark ist seit Weihnachten einspeisebereit. Der Generator ist soweit fertiggestellt. Wir haben dann tatsächlich noch abgewartet, dass wir den Zuschlag auch in der Hand halten, bevor wir die Kabeltrasse beauftragen und auch die Leitung dann reinpflügen. Die Trasse ist seit Ende Februar fertiggestellt. Die Übergabestation steht bereits am Umspannwerk. Und wir warten jetzt sehnlichst drauf, dass die Einspeisesteckdose in Betrieb geht. Wir sind aber auch schon länger in einem sehr guten Austausch, unter anderem eben mit Frau Plura und ihren Kollegen und Kolleginnen, um vorher eventuell einen temporären Anschluss zu schaffen an die letzte Kapazität, die das bestehende Umspannwerk noch hat. Und da würden wir Gewehr bei Fuß stehen und könnten tatsächlich jederzeit unsere Anlage in Betrieb nehmen. Wir stehen im Austausch mit den Kollegen, die das Umspannwerk betreuen vor Ort und hoffen da, dass wir dann auf Zeit nach zu einer Lösung kommen, sind da aber gute Dinge, weil der Austausch über das gesamte Projekt, seit wir das erste Gespräch mit Frau Plura hatten, war sehr positiv. Dementsprechend sind mir gute Dinge, dass wir auch noch, bevor die Einspeisesteckdose tatsächlich in Betrieb geht, unseren Solarpark zumindest teilweise ans Netz bringen können.
Warum dauert es noch so lange, bis die Einspeisesteckdose einsteckbereit ist?
Also eigentlich geht es schon relativ schnell. Dafür, wenn man sich anschaut, wie lang so ein UW-Ausbau normalerweise dauert. Die Anlagen haben im Januar ihre Zusage für den Netzverknüpfungspunkt bekommen und im Herbst wollen wir in Betrieb gehen und dann können die Anlagen auch eben dort einspeisen. Also von daher, das ist schon zeitlich eigentlich relativ schnell und wenn man sich an anderer Stelle anschaut, wie lang es im normalen Prozess dauert, ist es deutlich länger.
Aber Sie müssen sozusagen den Trafo erst noch geliefert bekommen und installieren.
Der Trafo wurde tatsächlich schon geliefert, jetzt im März vor kurzem. Aber natürlich sind noch einige bauliche Maßnahmen notwendig. Der Trafo ist noch nicht angeschlossen. Das Ganze muss dann natürlich auch noch getestet werden. Also es stehen noch einige Dinge an, aber wir sind mit Hochdruck dran. Und ja, es ist ein großes Bauprojekt. Das passiert eben nicht von heute auf morgen. Und wir tun unser Bestes, möglichst schnell das Ganze zu realisieren. Und eben im Herbst, denke ich, wird es soweit sein.
Mhm. Herr Schultheis, wenn Sie das jetzt mal vergleichen, diese Einspeisesteckdose, die Anschlussmöglichkeiten hier und die bisherigen Methoden, wie man als EPC oder als Entwickler von erneuerbaren Energienanlagen an einen Netzanschluss kommt, wie würden Sie das Verfahren einschätzen?
Also grundsätzlich möchte ich mal festhalten, dass der Netzanschluss auch in unserer Region jetzt in Süddeutschland gerade durch den großen Zubau von Photovoltaikanlagen zum Nadelöhr und zum Flaschenhals sich entwickelt für die Energiewende. Und da ist der Nervenkitzel ähnlich hoch, wenn man nur 10 Tage auf eine Zusage wartet oder eben dann 6 Monate, wenn man übers herkömmliche konventionelle Anmeldeverfahren seine Anlagen ans Netz bringen möchte. Ich sehe einen hohen Vorteil, den Frau Plura unter anderem auch vorhin schon angesprochen hat, dass man einfach eine hohe Transparenz seitens des Netzbetreibers hat, ein klares strukturiertes Vorgehen, einen definierten Einspeisepunkt, wie Frau Plura angesprochen hat. Man kann damit auch kalkulieren und auch eine Trasse bereits mal planen und in die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit einpflegen. Dann natürlich der offen kommunizierte Zeitplan bietet sich an, für den Projektentwickler hier eine Entscheidungsfindung herbeizuführen und dann natürlich die schnelle Rückmeldung innerhalb von 10 Tagen für die Einspeisezusage ist ein Zeithorizont, mit dem man sehr gut leben kann, aus meiner Sicht. Ein Nachteil, der sich daraus ergibt aus dem Verfahren, wie wir es hier in Balzhausen jetzt hatten, hängt natürlich immer damit zusammen, zu welchem Planungsstand man hier konfrontiert wird mit so einer Ausbauabsicht des Netzbetreibers. Wenn man ein baureifes Projekt hat, dann ist natürlich jeder Tag irgendwo Gold wert, wo es früher ans Netz kommen kann. Wenn man erst in einer frühen Projektidee steckt und noch kein Baurecht oder auch keine Flächensicherung betrieben hat oder nachweisen kann, dann hat man natürlich auch einen gewissen Vorteil dadurch, wenn sich der Vorlauf bis zur Bewerbung erhöht.
Na, Sie hatten ja jetzt eigentlich wirklich Glück, weil Ihr Projekt da an der richtigen Stelle schon so gut wie fertig war, ja?
Ganz genau.
Aber wenn Sie jetzt angenommen, jetzt die LEW würde an einer anderen Stelle auch nochmal ein Umspannwerk erweitern, in einer Gegend, in der Sie bisher noch nicht so tätig waren, könnten Sie sich dann vorstellen, dass das auch so gut funktioniert?
Auf jeden Fall könnten wir uns das vorstellen. Natürlich müssten wir dann unsere Kapazitäten und Ressourcen einschätzen, um dort aktiv werden zu können. Grundsätzlich denke ich, ist das ein idealtypischer Verlauf, den wir jetzt hier hatten beim Pilotprojekt der Einspeisesteckdose. Und ich denke, das kann gerne vielleicht nicht zum Regelfall werden, aber an dezidierten Stellen durchaus Eingang finden in die Netzanmeldung von PV-Anlagen oder Windenergieanlagen und wieder speichern.
Sie hatten mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie bei anderen Anlagen auch mal selber Umspannwerke bauen, weil das einfach dann nötig ist, um sozusagen auf die nächste Spannungsebene zu kommen. Können Sie sich vorstellen, dass Sie sozusagen Ihre eigene überschüssige Leistung dann in einem ähnlichen Verfahren vergeben?
Durchaus, also wir planen und haben auch im Oktober unser erstes eigenes Umspannwerk in Betrieb genommen. Frau Plura, Sie korrigieren mich, aber ich meine, es war auch das erste betreibereigene Umspannwerk im Netzgebiet der LVN, soweit ich darüber in Kenntnis bin. Da hat auch die Abstimmung hervorragend funktioniert. Da speisen wir 40 Megawatt Solarleistung an einem Hochspannungsmasten, der sich mehr oder weniger im Solarpark befindet, über ein eigenes Umspannwerk ein. Wir dimensionieren unsere Umspannwerke in allen Überlegungen bereits so, dass auch potenziell weitere Anlagen dazukommen können. Ob die jetzt von uns selber stammen oder von Dritten sind, das sei zu dem frühen Zeitpunkt der Auftragsvergabe an den Anlagenrichter mal dahingestellt. Aber wir würden es natürlich jedem ermöglichen, bei uns dann ans Netz zu kommen, insofern das Netz das an dieser Stelle noch verträgt.
Frau Plura, das Umspannwerk ist jetzt überbaut, sagt man, ja. Das heißt, dass mehr Leistung angeschlossen ist, als auf dem Papier eigentlich da ist. Wie wird das funktionieren?
Zum einen funktioniert es dadurch, dass die einzelnen Anlagen an sich ja schon teilweise überbaut sind. Also wir hatten es ja vorher gerade, dass die PV-Anlagen zum Beispiel nur 70% ihrer eigentlichen Leistung einspeisen. Und zum anderen funktioniert es dadurch, dass wir eine schöne Kombination aus verschiedenen Energieträgern haben. Die Einspeiseprofile von Wind und PV, die ergänzen sich ja bekannterweise ganz gut. Und das führt eben dazu, dass wir da sehr viel Leistung anschließen können. Es kann immer sein, oder es gibt einzelne Zeitpunkte, zu denen Wind und PV beide mit sehr hoher Leistung einspeisen. Das sind eigentlich genau die Zeitpunkte, die uns als Netzbetreiber sonst Probleme machen. Und da kommen jetzt die netzneutralen Speicher, die wir zusätzlich an der Einspeisesteckdose eben auch noch hinnehmen, ins Spiel, weil wir die als Netzbetreiber eben abregeln können, wenn wir hohe Einspeisespitzen prognostizieren. Das heißt, damit umgehen wir eben genau diese Zeitpunkte, wo wir Überlastungen in Einspeiserichtung im Netz hätten.
Aber könnten nicht die Batteriespeicher in der Situation ganz gut auch laden?
Genau, wenn Sie zu dem Zeitpunkt laden, das können Sie gerne tun. Also in die Richtung werden Sie auch nicht beschränkt. Damit wären Sie dann auch systemdienlich. Die Speicher fahren ja nach Ihren eigenen Marktplänen und wie Sie sich eben marktlich verhalten wollen. Und das muss dann nicht immer zu dem passen, was wir eben als Netzengpass zu diesem Zeitpunkt sehen. Und deswegen haben wir uns das hier eben als Option mit dieser netzneutralen Fahrweise eben in die Hinterhand genommen, dass wir dann in Einspeiserichtung einschränken können. Und ja, nur so können wir eben auch den sicheren Netzbetrieb sicherstellen und gewährleisten.
War das für die Betreiber von den Batteriespeichern ein Problem, dass sie das verlangt haben?
Das war von vornherein bekannt und von daher haben das die Speicherbetreiber oder die Projektentwickler auch so mit einkalkuliert, denke ich. Natürlich wäre es ihnen immer lieber, wenn sie machen können, frei, was sie wollen zu jedem Zeitpunkt. Aber wenn man mit den Speicherbetreibern spricht, dann verstehen die auch, was dahinter steckt und die Notwendigkeit und sehen dann auch, dass die wirtschaftliche Einschränkung, die sie dann tatsächlich daraus haben, voraussichtlich nicht so hoch sein wird, weil das ja eben genau zu den Zeitpunkten ist, wo viel Energie erzeugt wird, wo es nicht sehr rentabel ist, ins Netz einzuspeisen. Und von daher gehen da eben viele Speicherbetreiber mit.
Aber wenn Sie jetzt 13 Batteriespeicherprojekte haben, die sich womöglich marktlich alle gleich verhalten, ist das auch für Ihr Netz ein Stresstest?
Die 13 Speicher, das waren ja die, wo sich beworben haben. Die kommen ja nicht alle ans Netz, sondern wir haben jetzt drei, die wir zugesagt haben. Und die können auch sich natürlich Die können sich natürlich auch mit einer hohen Gleichzeitigkeit verhalten. Aber das haben wir natürlich auch berücksichtigt und so legen wir das ja in der Netzanschlussprüfung auch aus, dass unser Netz darauf ausgelegt ist.
Und Herr Schultheiß, wie wird sich das bei Ihnen wirtschaftlich auswirken, dass Sie hier eingeschränkt sind und nicht, sage ich mal, die volle Photovoltaikleistung immer einspeisen können, wie Sie möchten?
Gewisse Einschränkungen können wir natürlich in unserer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung darlegen. Wir müssen mit Abregelungen rechnen. Grundsätzlich hat Frau Plura das Thema Markt und Netz natürlich schon dargestellt. Da ist die Kombination aus PV-Speichern und Windkraft natürlich sehr zuträglich für einen optimaleren Betrieb, wenn man reine Einspeisung aus PV hat. Wir haben dem Ganzen Rechnung getragen, indem wir, wie auch eingangs schon erwähnt, den größten Teil der PV-Anlage mit Ost-West ausgerichteten Modulen belegt haben. Alles andere wird sich dann in Zukunft zeigen, inwieweit wir hier wirtschaftliche Einschränkungen haben werden an diesem Einspeisepunkt und Netz wie markttechnisch gewisse Nachteile, was die finanzielle Basis anbelangt.
Hatten Sie zur Finanzierung Ihres Projektes eigentlich noch an der Ausschreibung teilgenommen?
Wir haben an der Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilgenommen, haben da am 1. März 2024 auch einen Zuschlag bekommen oder in dem Gebotsverfahren zum Gebotstermin 1. März 2024. Die Vergütung der Bundesnetzagentur ist für uns immer der Fallschirm nach unten und stellt die Wirtschaftlichkeitsbasis dar bei der Kalkulation. Natürlich nutzen wir auch Möglichkeiten für mehr Erlöse über die sonstige Direktvermarktung beispielsweise. Hier haben wir aber noch keine Fühler ausgestreckt, nachdem wir noch keinen konkreten Termin einer Inbetriebnahme in Aussicht haben. Und dementsprechend ist das noch zu weit in die Zukunft.
Wäre diese Kombination mit einer Ausschreibung auch machbar, wenn man sozusagen nicht so viel Vorlauf hätte, wie Sie jetzt hatten? Also wäre das auch mit dem Verfahren generell kompatibel aus Ihrer Sicht?
Das ist natürlich eine gewisse Hürde, dieser zeitliche Versatz von Ausschreibungsverfahren, Netzanschlusszusage, dann Rückmeldungen finanzierender Banken, Thema Baurecht, zu welchem Zeitpunkt man hier sich befindet, wenn man ein Jahr dann eine Einspeisezusage hat, man aber gerade erst einen Aufstellungsbeschluss oder eine Eingangsbestätigung eines Bauantrags nachweisen kann. Da könnten dann natürlich gewisse zeitliche Diskrepanzen auftreten. Schlussendlich würde ich das aber entkoppelt voneinander betrachten wollen. Einspeisevergütung durch die Bundesnetzagentur, Netzanmeldung, das sind zwei verschiedene Felder aus meiner Sicht, die ein Projektentwickler natürlich auf dem Schirm haben muss.
Aber Sie können ja nicht sagen, ich habe jetzt einen Zuschlag und jetzt gehe ich in irgendeine andere Gemeinde, weil gerade da jetzt ein Umspannwerk erweitert wird.
Natürlich nicht. Der Zuschlag ist soweit an die Fläche gebunden, außer man zieht ihn um und nimmt gewisse wirtschaftliche Einbußen dann mit. Das muss man natürlich auch berücksichtigen in seiner Projektentwicklung.
Mhm. Frau Plura, haben Sie generell gerade ein Ansturm auf Netzanschlussanfragen. Wir hatten ja schon gesagt, im Prinzip gibt es hohes Interesse aus dem Bereich Batteriespeicher. Wir hatten auch in unserem Magazin darüber berichtet, dass es ja eine Flut an Anschlussanfragen geben soll. Trifft das auf Ihr Netzgebiet auch zu?
Ja, also wir sehen nach wie vor an EEG-Anlagen weiterhin eine hohe Zahl. Aber die Speicheranfragen, die haben jetzt in der letzten Zeit, also eigentlich so seit dem Jahreswechsel, sage ich mal, da ist es richtig hochgelaufen und seitdem sehen wir da eine sehr hohe Anzahl an Anfragen.
Jetzt war es ja das Ziel der Einspeisesteckdose, effizientere Prozesse auch zu etablieren, um das Netz eben vorausschauend ausbauen zu können, statt hinterher zu bauen, so hatten Sie es formuliert. Hat sich das für Sie jetzt bewahrheitet? Können Sie sagen, das funktioniert so?
Ja, also wirklich, das hat sich voll bewahrheitet. Jetzt mit den Projekten, die wir es ans Netz nehmen oder auch mit dem ganzen Prozess insgesamt, haben wir es eigentlich geschafft, schnell, kostengünstig und effizient Einspeisekapazität zu schaffen. Genau, die Einspeisesteckdose hat sich damit, glaube ich, als zukunftsweisendes Konzept bewahrheitet und ja, spricht einige der Problempunkte an, die wir aktuell bei der Integration der Erneuerbaren und beim Hochlauf zur Klimaneutralität sehen.
Und gibt es eine Aussicht auf eine Fortsetzung dieses Projektes an einem anderen Umspannwerk?
Volkswirtschaftlich wird es auf jeden Fall Sinn machen, das Konzept weiter zu verfolgen. Allerdings sehen wir ein paar gesetzliche Rahmenbedingungen, die sich da vorher ändern müssen. Und das sind tatsächlich bei uns so hohe Schmerzpunkte, dass wir das Konzept nicht weiter ausrollen können, solange diese Themen nicht aus der Welt geschafft sind. Also das eine Thema ist, dass der Prozess zur Vergabe von Netzverknüpfungspunkten, wie er aktuell gesetzlich geregelt ist, ja nicht dem Konzept der Einspeisesteckdose mit dem zusammenpasst. Also eigentlich müssten wir ja jede Anlage für sich einzeln betrachten, einen geeigneten oder den wirtschaftlich günstigsten Netzverknüpfungspunkt zuweisen und eben kein Gesamtkonstrukt mehrerer Anlagen betrachten, wie wir es jetzt bei der Einspeisesteckdose eben proaktiv gemacht haben. Der zweite Punkt ist, dass wir durch den Bau von Einspeisekapazität Kosten zu uns als Netzbetreiber ziehen, die sonst zum Teil eben bei den Anlagenbetreibern selber gelegen wären. Also wir haben es vorher angesprochen, da müsste dann vielleicht sowas wie ein kundeneigenes OW errichtet werden. Dann müssten die Anlagenbetreiber eben mehr Geld investieren. Das übernehmen in diesem Fall jetzt wir als Netzbetreiber. Die Kosten, die wir mehr übernehmen, die werden dann im Endeffekt auf die Netzentgelte umgelegt. Und ja, das heißt, dass die Kosten sich hin verschieben zur Allgemeinheit im Endeffekt. Aus unserer Sicht bräuchte es da auch so ein Pendant zum Baukostenzuschuss eben für Einspeiser, damit die Kosten hier auch dort getragen werden, wo sie verursacht werden.
Aber zumindest die Batteriespeicher beteiligen sich ja mit einem Baukostenzuschuss an den Kosten des neuen Umspannwerks.
Genau, das ist richtig. Also bei den Batteriespeichern ist es auch genau so, dass die eben verursachergerecht ihre Kosten tragen. Bei den restlichen Einspeiseanlagen ist das aber halt eben nicht so. Und genau so können nicht die gesamten Kosten, die wir jetzt eben zu uns ziehen, ausgeglichen werden.
Haben Sie trotzdem, also obwohl das ja jetzt sozusagen für Sie nicht kostenneutral war, schon Interesse gespürt von anderen Netzbetreibern, dass die das vielleicht auch ähnlich gerne mal angehen würden?
Ja, Interesse an dem Konzept grundsätzlich hören wir immer wieder von allen Seiten. Also da ist hohes Interesse da, auch aus der Politik tatsächlich. Aber dass jetzt wirklich das Konzept so als Standard übernommen wird, haben wir bisher von keinem anderen Netzbetreiber gehört. Eben genau die Punkte, die ich gerade genannt habe, sprechen da dagegen. Und solange die da dagegen sprechen, kann das, denke ich, nicht der Standard werden.
Wie teuer war das Projekt so insgesamt? Können Sie das sagen?
Wir haben jetzt für die Erweiterung des Umspannwerks 7 Millionen investiert.
Und wenn wir es einfach nur in technischer Hinsicht betrachten, gibt es solche Stellen wie in Balzhausen, wo man sagt, da könnte man eigentlich ganz gut noch eine Umspannwerkerweiterung hinbauen. Gibt es sowas noch in Ihrem Netzgebiet?
Ja, da gibt es genug Stellen. Also rein aus technischer Sicht würden uns da einige Punkte einfallen, wo man sehr gut eine Einspeisesteckdose hinbauen könnte, ja.
Wir hätten auch noch ein paar Projekte in der Pipeline in der Peripherie von Umspannwerken.
Ja. Jetzt mussten Sie ja 13 Projekten absagen, die ja auch den Wunsch nach einem Anschluss hatten. Können die noch auf anderem Weg, auf regulärem Weg, sich bei Ihnen wieder bewerben mit dem Projekt?
Klar, über den regulären Weg können Sie ganz normal Ihre Anschlussleistung eben bei uns anfragen und bekommen dann nach dem im EEG beschriebenen Prozess Ihren Netzverknüpfungspunkt zugewiesen. Ich habe es ja vorher schon angesprochen, in der Region sind wir schon relativ an der Grenze. Das heißt, was die Netzverträglichkeitsprüfung dann ergibt und wo der Netzverknüpfungspunkt dann wirklich liegt, ja, wird sich rausstellen, ob das dann für die Projekte wirtschaftlich ist und ob die dann tatsächlich mit diesem Hintergrund realisiert werden. Gerade bei den Speicherprojekten, die ja in der Regel standortunabhängig sind, gehen wir jetzt davon aus, dass die dann nicht in dieser Region realisiert werden, sondern dass die Investoren dann eben andere Regionen anpeilen werden.
Hm. Herr Schulte, Sie haben es gehört, 7 Millionen durch 7 Projekte ist 1 Million pro Projekt. Könnten Sie sich vorstellen, sowas noch unterzubringen in Ihren Kostenkalkulationen?
Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Da wäre das Projekt unwirtschaftlich. Das muss man ehrlich zugeben.
Hm. Also da muss man sozusagen noch eine andere Methode der Finanzierung finden, die sowohl für den Netzbetreiber und für die Netzentgeltzahler als auch für die Projektentwickler sinnvoll ist. Ja, wie geht es jetzt mit Ihrem Projekt weiter? Sie sagen sofort, demnächst wird angeschlossen, sobald die Einspeisesteckdose zur Verfügung steht, ja?
Genau, also wir prüfen gerade die Möglichkeit, im engen Austausch mit der LVN über die bestehende Übergabestation von dem zweiten Solarpark, den wir in der Nachbargemeinde schon betreiben, ans Netz zu bekommen, damit die beiden Übergabestationen miteinander kommunizieren und die verbleibende Kapazität noch ausgeschöpft wird. Alternativ wäre, meine ich, noch ein freier Slot an der bestehenden Sammelschiene möglich, wo wir noch etwas Tiefbau natürlich hätten und das Ganze verzögern würde. Wenn wir das dann schaffen können, freuen wir uns natürlich, so bald wie möglich ans Netz zu kommen, um die guten Sonnenmonate noch mitzunehmen. Alternativ wäre dann natürlich allerspätestens die Inbetriebnahme der Einspeisesteckdose im Herbst abzuwarten oder eben die Umlegung der Kabeltrasse, die wir jetzt dann noch benötigen würden, später dann zur richtigen Einspeisesteckdose hin.
Und bei Ihnen, Frau Plura, wie sind da jetzt die nächsten Schritte? Was passiert noch beim Projekt Einspeisesteckdose?
Genau, ich habe es ja vorher schon kurz berichtet. Der Trafo ist vor kurzem gekommen. Es finden jetzt auch gerade noch Tiefbauarbeiten auf dem umspannenden Werkgelände statt. Also die Kabeltrassen werden aktuell verlegt. Danach kommt dann noch die Rohrsammelschiene, die gebaut werden muss. Das ist dann auch nochmal was Oberirdisches, was ja sehr imposant und groß ist. Der Anschluss des Trafos erfolgt dann noch. Genau, und dann, denke ich, gehen wir auch schon aufs Ende des Projektes zu und freuen uns dann auch auf die Inbetriebnahme und den Anschluss all der Projekte, die ihre Zusage bekommen haben.
Und wenn wir jetzt mal also den ganzen Prozess, das ganze Projekt anschauen, würden Sie sagen, gerne überall so in Zukunft oder hat das normale Verfahren doch noch Vorteile, die hier vielleicht nicht so berücksichtigt werden konnten? Frau Plura.
Für uns hat der Prozess, so wie wir ihn jetzt in der Einspeisesteckdose gelebt haben, schon deutliche Vorteile, weil wir einfach deutlich schneller und effizienter in der Prüfung der Anfragen werden. Da sehe ich aktuell eigentlich keine Nachteile gegenüber dem aktuellen Verfahren.
Nur den Kostenpunkt.
Klar, genau. Der Kostenpunkt ist natürlich was, wo dagegen spricht, wo sich aber, denke ich, auch von gesetzgeberischer Seite relativ gut beheben lassen würde. Die Gesamtkosten, die sinken ja. Also wir haben das tatsächlich mal durchgerechnet für unser Projekt jetzt vor Ort, was wir denn für Kosten hätten, wenn wir das auf konventionellem Wege quasi jede Anlage nacheinander betrachtet hätten, im Vergleich dazu, wie wir es jetzt eben mit diesem Sammelpunkt der Einspeisesteckdose machen. Und die Gesamtkosten, die halbieren sich dabei. Aber die Kostenverschiebung eben hin zu uns ist halt deutlich zu sehen. Also hin zu uns heißt eigentlich hin zur Allgemeinheit, weil sie dann eben auf die Netzentgelte umgelegt werden, diese Kosten. Und wenn man eben so eine Beteiligung aller Anlagen einführen würde, dann denke ich, würden die Anlagen im Endeffekt immer noch billiger dabei wegkommen, wie wenn sie sich ihren Netzverknüpfungspunkt einzeln suchen müssen, so wie es im jetzigen Prozess ist. Und von daher sehe ich eigentlich in dem Vorgehen an sich, wie wir uns das überlegt haben, tatsächlich nur Vorteile. Man müsste halt die rechtlichen Rahmen entsprechend etwas anpassen.
Mhm. Herr Schultheis, was sagen Sie?
Ich sehe es ähnlich wie Frau Plura. Im näheren Umfeld von Umspannwerken macht es durchaus Sinn, dieses Verfahren beizubehalten oder zu etablieren. In der Peripherie wird sich weiterhin das konventionelle Anmeldeverfahren die Stange halten müssen, weil hier man ja gar, das würde aus meiner Sicht die Energiewende verzögern tatsächlich, wenn wir hier warten würden auf Planungen, Ausbauplanungen oder Umspannwerksgedanken der Netzbetreiber, sondern hier wäre es weiterhin natürlich zielführend, vielleicht auch möglich, gewisse interne Prozesse zu beschleunigen, aber da möchte ich den Netzbetreibern, auch gerade der LVN, gar nicht zum Nahe treten, indem ich auf die lange Rückmeldungsdauern eingehe, weil ich habe vollstes Verständnis dafür, bei der Flut an Anfragen, die von sämtlichen Energieträgern und jetzt auch noch dieser Run von Speichern da auf sie einprasselt, Da habe ich sehr großes Verständnis dafür, dass es einfach ein paar Monate länger dauert, wie vom Gesetzgeber vorgesehen. Und Frau Plura hat dann noch zusätzlich eben die Diskrepanz angesprochen zwischen § 8 EEG und eben dem Bewerbungsverfahren, dass hier auch gesetzgebungsmäßig sicherlich noch ein gewisser Graubereich vorherrscht. Dementsprechend denke ich, dass es sich bei dem Bewerbungsverfahren nicht zum Regelfall entwickeln wird, aber ist natürlich aus meiner Sicht sehr zu begrüßen an bestehenden Umschulwerken in unserer Region. Was ich hervorheben möchte, ist, dass durch dieses Vorgehen bei der Einspeisesteckdose in Balzhausen sich die Kommunikation aus meiner Erfahrung mit den Lechwerken deutlich verbessert hat. Und das ist wirklich sehr positive Entwicklung. Wir waren im engen Austausch, wir haben direkte Ansprechpartner im Team Einspeiseanschluss, im Team Einspeisesteckdose, einen Kommunalbetreuer, der auf spezifische Fragen von uns eingeht und diese moderiert, die richtigen Antworten und Ansprechpartner dazu findet. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein großer Vorzug von diesem Projekt, neben den Vorteilen, die Frau Plura und ich vorher auch schon aufgezeigt haben.
Das heißt also, es wäre gut, wenn es dieses Verfahren parallel zum bestehenden Verfahren gäbe, wenn es neue Möglichkeiten gäbe, sozusagen proaktiv von den Netzbetreibern da den Netzausbau voranzutreiben, und dann können alle profitieren, ja?
Gut zusammengefasst, genau.
Dann vielen lieben Dank, dass Sie heute da waren. Das waren Barbara Plura, Asset Managerin bei LEW Verteilnetz, und Thomas Schultheiß, Leiter der Projektentwicklung bei Wensol. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
In unserem aktuellen Magazin, das im Februar erschienen ist, ist die Flut an Netzanschlussanfragen übrigens auch ein wichtiges Thema gewesen. Wir hatten ja einen Schwerpunkt zu den Großspeichern. Wir haben auch unsere Marktübersicht für Großbatterien aktualisiert, in der sind nun 75 Anbieter von Batteriespeichern, Wechselrichtern und Dienstleistungen gelistet. Im Magazin können Sie lesen, welche neuen Trends und Geschäftsmodelle es gibt. Und mit unserem Rabattcode PODCAST10 erhalten Sie 10% Rabatt auf das Einzelheft oder das Abonnement. Wenn Sie einfach nur die Angebote anschauen möchten, dann können Sie das kostenfrei in unserer Online-Datenbank tun unter www.pvmagazine.de/große-Batteriespeicher. Weitere Themen im Heft sind die Batterievermarktung und die Baukostenzuschüsse, die wir ja auch schon angesprochen hatten. Im zweiten Schwerpunkt betrachten wir Heimenergiemanagementsysteme. Falls Sie Wünsche oder Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@pvmagazine.com. Und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren, liken, weiterempfehlen und auch bei der nächsten Ausgabe gerne wieder einschalten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.